Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Nicoletta Nikischenli und ich werde euch durch die Sendung begleiten und zusammen mit meinen Gästen das Programm der Filmtage Stadt, Land, Flucht vorstellen. Die Kommission für Entwicklungsforschung, die KEF, organisiert heuer zum zweiten Mal die Filmtage. Das Projekt lautet Wissenschaft Entwicklung und dieses Mal ganz im Zeichen von Stadt, Land, Flucht. Die Filmtage finden im Admiralkino in der Burggasse 119 statt, vom 18. bis zum 21. April. Und ich darf an dieser Stelle meine Gäste begrüßen. Martin Stöbig ist Projektkoordinator und auch zuständig für die Filmauswahl. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und auch Marie-France Chevron. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Bevor wir mit dem Programm anfangen, möchte ich auf noch ein Event hinweisen. Und zwar gibt es am 17. April eine Auftaktveranstaltung zu den Filmtagen. Die Kommission für Entwicklungsforschung hat das Buch rausgebracht, Wissen und Entwicklung, 30 Jahre Kommission für Entwicklungsfragen, ein Reader zur Wissensproduktion und Entwicklungsforschung. Die Buchpräsentation findet am 17. April ab 19 Uhr in der Südwind Buchwelt in der Spanierstraße 15 statt. Und jetzt beginnen wir mit dem Filmprogramm. Wir fangen mit dem ersten Tag an, dem 18. April. Um 19 Uhr ist die Eröffnung der Filmtage und um 19.15 Uhr wird der erste Film gezeigt, und zwar Dharavi Slum for Sale. Da verschlägt es uns nach Indien, genauer gesagt nach Mumbai. Und Martin wird uns kurz vorstellen, um was es sich bei diesem Film handelt.
Ja, der Film ist 2010 produziert worden vom Filmemacher Lutz Konermann. Das ist ein Schweizer Filmemacher, der sich damit beschäftigt hat, diese Neuausrichtung von Bombay, die ja mit diesem Wandel des Namens von Bombay zurück zu Mumbai eigentlich den Ausdruck bekommen hat, wie sich diese Stadt im Laufe der Zeit verändert hat. Und ganz speziell anhand des Slums, Dharavi, des größten Slums in Mumbai, der ja sozusagen ein Ableger ist von dieser selbstbewussten Handelsmetropole, wie sie sich nach außen gern darstellt. Und wenn man eben über den Fluss rüberschaut von diesen Türmen, von diesen Büroräumlichkeiten, dann sieht man diesen Dharavi-Slum. Der Dharavi-Slum ist ja auch bekannt von Oscar-Film Slumdog Millionaire von Boyle. Hat ja da auch einige Geschichten schon zu dieser Slum-Entwicklung gezeigt. Interessant ist ja dabei, dass die Hälfte der Bevölkerung Mumbais in Slums zu Hause ist und Slum ja nicht nur jetzt irgendwie so was negativ Behaftetes bedeutet. Also Slum ist ja auch eine eigene Subkultur in einer Stadt. Also da findet ja auch großes Business statt. Der ist ja ein sehr eigenständiger Teil, aber das wird wahrscheinlich die Marie besser erklären können als ich dann. Zum Film ist ja vielleicht anzumerken, dass eben dieser Slum eine Bevölkerung von 800.000 Einwohnern beträgt. Und also hochgerechnet kann man sagen, ist das die dichtest bevölkerte, dichtest besiedelte Flecken der Erde, dieser Slum, also diese Bevölkerungsdichte. Und einfach auch charakteristisch für die Entwicklung von Mumbai ist ja auch, dass ja dieser Slum Dharavi im Grunde die Stadtgrenze früher dargestellt hat und mittlerweile einfach in der Stadt integriert ist. Also die Stadt ist einfach so gewachsen, also mittlerweile auf, glaube ich, knapp 20 Millionen Einwohner. Rund um diesen Dharavi-Slum ist eine riesige Verkehrsart entstanden, sind Autobahnen entstanden. Also das ist einfach mittlerweile schon fast das pulsierende Herz der Stadt Mumbai geworden. Zum Film selbst ist es dem anzumerken, dass ein in Amerika ausgebildeter Architekt, Mechta, jetzt habe ich den Namen nicht ganz präsent, zurückgekehrt ist nach Mumbai und einfach Ideen gesponnen hat, wie man dieses ehemalige Sumpfgelände zu einem lukrativen Baugrund verwandeln kann. Und er ist auf die wunderbare Idee gekommen, das mit Hilfe von diesen Private Partnership Programmen zu schaffen und sozusagen damit auch den Investoren hat er damit auch Milliardengewinne versprochen. Und mittlerweile ist die Idee schon so weit vorgedrungen, dass diese Idee von den Politikern angenommen worden ist, als wunderbare Idee erkannt worden ist, wo man viel Profit, viel Geld verdienen kann, wo man sozusagen auch nach außen hin eine Aufwertung dieses Stadtteils erreichen kann. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit diesen 100.000 Bewohnern, die in diesem Dharavi-Slum zurzeit leben? Wie geht man damit um mit diesem Thema? Einigen wird die Vertreibung drohen, andere wird vielleicht eine Möglichkeit geboten werden, neuen Lebensraum zu finden. Also es gibt ja Ideen, dort Hochhäuser zu bauen, sozusagen um diese Dichte auch in Form von hohen Häusern abzufedern und damit Raum zu schaffen für Wirtschaftsprojekte, für Bankengebäude, für Unternehmungen, wie auch immer. Aber ja, sozusagen die Herausforderung, die jetzt dann diese Stadtarchitekten auch abgegeben wird oder diese Herausforderung, die ihnen gestellt wird, ist ja auch, wie federt man sozusagen diese Abwanderung, die damit auch einhergeht, ab? Oder welchen Lebensraum oder welche Formen des Überlebens bietet man der jetzigen Bevölkerung, die im Dharavi-Slum lebt? Und diese Geschichte verdeutlicht dieser Film eigentlich in ganz anschaulicher Weise. Also er ist da für meine Begriffe ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit einer Bevölkerung umgehen kann oder wie man auch ehrgeizige Stadtentwicklungsprojekte umsetzen kann oder möchte.
Mhm. Passend dazu wird im Anschluss auch ein kefinanziertes Projekt vorgestellt werden, und zwar das Projekt Dharavi Ground Up. Das Projekt ist vorgestellt werden von Martina Spies. Sie ist schon seit einigen Jahren, wenn ich mich nicht irre, direkt vor Ort in Mumbai und arbeitet und forscht dort. Jetzt würde ich Sie bitten, Marie-France, uns das Projekt kurz vorzustellen. Was sind die Inhalte, was sind die Ziele und mit welchen Aktivitäten versucht man, diese Ziele zu erreichen?
Vielen Dank. Jetzt ist einiges gesagt worden über Dharavi. In der Tat, was auch das Thema ist, ist, was hat hier die Forschung zu sagen oder wie kann man in so einem Bereich forschen? Sie haben den Namen Martina Spies erwähnt und ich muss vielleicht auch meine Rolle in diesem Rahmen vielleicht erwähnen, um zu erklären, wie dieses Projekt verläuft. Martina Spies ist eine junge Architektin, die jetzt eine Doktorarbeit schreibt über Dharavi und zwar über das Leben der Menschen, wie es sich vor Ort in Dharavi auf engem Raum, also es sind 2,5 Quadratkilometer etwa Dharavi, wo, wie Martin sagte, er spricht von 800.000 Einwohnern, die Zahlen gehen von 600.000 bis 1 Million. Das ist ein Charakteristikum von solchen Gebieten, dass man die Einwohnerzahl nur schätzen kann und nicht wirklich also feststellen kann. Also eines Tages kam Martina Spies zu mir ins Institut für Kultur und Sozialanthropologie und fragte mich, ob ich einverstanden wäre, sie zu betreuen, als zweite Betreuerin einer Dissertation, die von Karin Reit betreut wird. Ich sagte zu und aus, im Rahmen dieser Dissertationsvorhaben ist auch eine Forschung entstanden, die von der KEF finanziert wird, von der Kommission für Entwicklungsfragen. Ich wurde gefragt aufgrund meiner Expertise nicht in Indien, sondern in Afrika, wo ich ein ähnliches Projekt durchgeführt habe, nicht aus Sicht der Architektur, sondern aus Sicht der Kultur- und Sozialanthropologie. Es ging damals in Bamako um das Leben in illegalen Vierteln und zwar zu dem Thema Umwelt und Urbanität. Dieses Projekt in Afrika hat 1998 begonnen. Es war sehr fortschrittlich. Es gab solche Projekte aus der Sicht der Sozialwissenschaften vorher nicht. Und es war so, dass ich natürlich aufgrund dieses Projektes eine große Expertise in diesem Bereich Stadtentwicklung, illegale Viertel, Leben, Zusammenleben auf solchen engem Raum von unterschiedlichen Gruppen, Ethnien, Religionen. Das ist sowohl in Afrika wie auch in Dharavi der Fall. Nun, Dharavi ist ein anderer Fall, weil wie Martin es erwähnt hat, ist Dharavi eine Weltmetropole mit, also die Stadt selbst 12 Millionen, aber die Metropolregion 18 Millionen bis 20 Millionen. Also 20 Millionen dürfte stimmen jetzt. Und Dharavi ist natürlich ein ganz kleines Teilgebiet, aber man sieht ähnliche Entwicklungen. Und was das für die Kultur- und Sozialanthropologie und für die Architektur interessant ist in diesem Rahmen, das ist die interdisziplinäre Arbeit, dass man versucht, in Zusammenhang mit Slum, also in Afrika haben wir nicht von Slum, sondern von illegalen Vierteln gesprochen, aber diese Viertel wurden in Dharavi, also in Mumbai, Dharavi wurde als zu einem Slum deklariert in den 70er Jahre und es hatte Folgen für diese Stadtentwicklung, weil man Rehabilitationsprogramme entworfen hat, um das Leben in diesen Slums zu verbessern. Das war ein Teil von internationalen Treffen. Zum Beispiel, es gab diese großen Habitat-Konferenzen, die Habitat-Konferenze besonders seit Rio. Sie haben früher begonnen, aber seit Rio haben sie sehr stark dazu beigetragen, dass man über die Lebensbedingungen in solchen Vierteln nachgedacht hat. Und das Projekt von Martina Spies bestand darin, dass man gerade da ansetzt, dass man fragt, es gibt also diese Rehabilitationsprogramme, die von der Regierung, von verschiedenen Stellen geplant werden. Im Allgemeinen wird in diesem Rahmen an den Bedürfnissen der Bewohner vorbei geplant. Deshalb wäre es sehr wichtig, aus der Sicht der Architektur und der Anthropologie hier gemeinsam an Lösungsansätze oder Vorschlägen zu arbeiten. Ich selbst war natürlich nur beratend herangezogen, hat mich aber sehr interessiert, um hier eben zu sehen, welche neue Lösungsansätze wären hier denkbar möglich? Und was wichtig dabei ist, ist die Arbeitsweise der Ethnologie, die dazu beitragen kann, dass man die, was man die emische Sicht des Problems kennenlernt. Die emische Sicht bedeutet die Innensicht, also das, wie die Menschen vor Ort die Probleme sehen. Und das ist also hier, wo dieses Projekt ansetzt und versucht, die Lebensweisen von verschiedenen Gruppen, die in den Nagars, so heißen diese verschiedenen Bezirke, also dass diese Nachbarschaften, wie funktioniert das? Wie funktioniert das Zusammenleben zwischen den Gerbern, zwischen den Töpfern und Gerbern, anderen Gruppen, die unterschiedliche Lebensgewohnheiten haben, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Religionen? Was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist, dass eben diese Überlegungen auch für die Kultur- und Sozialanthropologie, aber auch für die Architektur und für alle Betroffenen vor dem Hintergrund eines globalen Phänomens vor sich gehen. Das ist das Phänomen der Urbanisierung, das heißt eine beschleunigte Verstädterung, die besonders seit den 90er Jahren erschreckendem Ausmaß angenommen hat. Und das bedeutet auch, dass das Phänomen Stadt nicht zu trennen ist von den Zuströmen von Migranten oder Migrantinnen aus den ländlichen Gebieten ist. Fürs Erste wäre es.
Vielen Dank.
Ich habe sicher einiges vergessen, weil es ein großes Projekt ist. Mhm. Aber nicht zu vergessen auch, es ist natürlich ein Projekt, das stark mit Kooperationspartnern im Süden arbeiten. Mhm. Es ist eine indische Soziologin wesentlich mitbeteiligt an diesem Projekt. Mhm. Amita Bitte.
Vielen Dank. Genau deswegen, glaube ich, haben wir uns auch entschieden, Flucht auch mit reinzunehmen, nicht nur Stadt, Land in den Filmtagen zu beleuchten, sondern auch das Phänomen von Flucht und Migration auch hineinzunehmen, weil man es eigentlich gar nicht mehr getrennt voneinander behandeln kann. Was ich dazu sagen möchte noch ist, dass der Regisseur des Films, Lutz Konermann, auch am 18. im Admiral-Kino sein wird. Und im Anschluss an die Präsentation von Martina Spies werden sie noch für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Tag, dem 19. April. Da geht es um 19 Uhr los mit dem Film Five Broken Cameras. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen, der Film war dieses Jahr für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert. Martin, was erwartet uns?
Ja, ein heikles Thema erwartet uns. Wir haben uns im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht, können wir ein Thema, das diesen Palästinenser, diese Siedlungspolitik, diesen Konflikt irgendwie darstellt, kann man das objektiv im Zuge der Filmtage abarbeiten, kann man das behandeln. Wir haben uns letztlich dazu entschieden, es durchzuführen und es zu probieren. Der Film selbst ist, wie Nicolette schon gesagt hat, für den Oscar nominiert geworden. Hat einige Publikumspreise gewonnen, zum einen beim Sundance Film Festival und wurde auch letztes Jahr bei der Biennale gezeigt, allerdings zu einer Zeit, wo eigentlich, glaube ich, nur ein geringes Publikumsinteresse erzeugt werden konnte. Von daher war es für uns auch ein Anspann, diesen Film zu einer Zeit zu zeigen, wo er auch sozusagen als Hauptabendprogramm gezeigt werden kann. Das Spannende an diesem Film ist, dass er von einem palästinensischen Bauern aus den palästinensischen Gebieten gedreht worden ist, der eigentlich die Kamera im Jahr 2005 hat er begonnen mit diesen Dreharbeiten und die Kamera deswegen gekauft hat, weil er die Geburt von seinem vierten Sohn Gibrael filmen wollte oder zumindest die Entwicklung seines Sohnes festhalten wollte. Und die Geburt dieses Sohnes war deckungsgleich mit der Besetzung eines Stück Landes durch die israelische Armee und mit der Idee, wieder einen Platz für eine jüdische Siedlung zu schaffen. Im Zuge dieser Raumschaffung wurde auch wieder ein Grenzzaun gezogen und der Regisseur oder Filmemacher und eigentlich der Bauer, Emad Burnat, hat diese Entwicklung mit seiner Kamera festgehalten und hat das auch irgendwie als Symbolik verwendet, um gegen diese Entwicklung zu protestieren. Also ein stiller, gewaltloser Protest, der mit der Kamera dokumentiert wurde. Und eben auf der einen Seite wird dann diese Geschichte des Sohnes dokumentiert, wie er heranwächst. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch mit diesen Bildern, wie sich das Gebiet rund um die Heimat von Emad Burnat verändert und wie die Situation am Grenzzaun zu eskalieren droht, die tägliche, also Verhaftungswellen, Gewaltexzesse, die jeden Tag vor Ort passieren und die auf der einen Seite auch diese Existenz dieser Bauernfamilie gefährdet. Und der Filmtitel Five Broken Cameras stammt natürlich daher, dass im Zuge dieser Dreharbeiten von 2005 bis, ich glaube, 2010 hat das fertig gedreht, oder 2011 sind 5 Kameras zu Bruch gegangen. Und sozusagen kann man sagen, jede Kamera erzählt eine eigene Geschichte und einen eigenen Zeitablauf dieses Konflikts vor Ort. Der Film ist auf der einen Seite ein privates Tagebuch, wo er das Heranwachsen des Sohnes begleitet oder die Familiengeschichte auch ein bisschen begleitet. Auf der anderen Seite wird es auch so von der Filmfirma beschrieben als einen politischen Essay und eine Alltagschronik. Und was uns dazu bewogen hat, diesen Film auch auszuwählen, war, dass er nicht nur von einem Palästinenser getragen oder gefilmt worden ist, sondern dass dieser Film in einer Kooperation mit einem israelischen Regisseur und Filmemacher entstanden ist. Also er verbindet schon beide Seiten und es ist auch darauf bedacht gelegt worden, keine einseitige Darstellung dieses Konflikts zu bringen, sondern einfach ein Zeitdokument zu zeigen oder zu schaffen. Und ich glaube, dass das sehr gut gelungen ist, ja. Ich freue mich da schon sehr drauf, dass wir diesen Film auch bekommen haben.
Genau. Und ich finde, genau das ist auch das Interessante dran, dass man eben diese Entwicklung über 5 Jahre hinweg sehen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass man auch Unterschiede in der Qualität sehen wird. Die
Kameras sind besser geworden.
Genau. Also wir können gespannt sein. Passend dazu haben wir uns auch am 19. April ein Projekt ausgesucht, dieses Mal ein Peer-Projekt. Das ist eine Kooperation zwischen der TU Graz und der Birzeit University in Ramallah in den palästinensischen Gebieten. Und das Projekt heißt Capacity Building for Rural Development in Occupied Palestinian Territory. Das Ziel von diesem Projekt ist die Verbesserung von Lehre und Forschung der Raumplanung an der Birzeit Universität. Es soll ein akademisches Trainingsprogramm konzipiert werden und ein Forschungscluster aufgebaut werden, so dass die Absolventen der Raumplanung einfach, dass ihnen einfach mehr Kompetenzen verliehen werden. Und langfristiges Ziel des Projektes ist es natürlich, die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung zu verbessern. Das Projekt wird präsentiert werden von Yazid Abetrego. Er ist Projektmitarbeiter an der Birzeit-Universität und auch er wird im Anschluss für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Und da wir schon bei APEER sind, Sie sind im APEER-Auswahlgremium, vielleicht könnten Sie ein paar Worte dazu sagen für diejenigen, die das APEER-Programm noch nicht kennen. Um was handelt es sich dabei?
Ja, APEER ist ein Programm auf Hochschulniveau. In diesem Zusammenhang, das ist ein Programm, bei welchem versucht wird, eine Kooperation zwischen Hochschulen im Bereich von Forschung und Lehre zu etablieren. Und dieses Programm hat, glaube ich, also es ist ein Programm, ich bin natürlich nicht diejenige, die das Programm ins Leben gerufen hat, sondern ich bin, wie Sie sagten, im Selection Board. Und es geht darum, eben diese Projekte im Hinblick auf Qualität zu bewerten, aber auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Entwicklung, für die Entwicklungszusammenarbeit. Was einmalig an diesem Projekt ist, ist, dass dank diesem Projekt der Versuch gemacht wurde von ÖAD und ADA und das Lateinamerika-Institut ist auch dabei, eine Institutionalisierung von Forschung und Lehre und eine Institutionalisierung von Austausch von Programmen zwischen Ländern des Südens und Österreich zu etablieren. Und ich glaube, es ist einmalig, weil hier wird wirklich versucht, die heimischen Stärken, also die südlichen Partner zu stärken. Sie können selbst auch mit einreichen oder einreichen, federführend einreichen. Und es geht, wie schon gesagt, um Themen wie Wasserversorgung, Assanierung, ländliche Entwicklung, alle Bereiche, die mit Entsorgung zu tun haben, auch Abfallbeseitigung ist dort dabei, aber es gibt auch Gesundheit, Menschenrechte, Governance. Ich glaube, dass Gesundheit nicht offiziell dabei ist, aber es sind natürlich Themen, die alle mit hineinschwingen, wenn man von Entwicklungszusammenarbeit spricht. Ziele sind Armutreduktion zum Beispiel, Umwelt. Viele Projekte sind aus dem Bereich Schützen von und Bewahren von natürlichen Ressourcen. Friedensstiftende Maßnahmen werden gefördert, Bildung, Prävention von Konflikten. Was besonders wichtig und in meinen Augen besonders neuartig ist, ist, dass auch in den Satzungen oder in den Richtlinien, in den Zielen von APEER festgehalten wird, dass man auch stärken und ausbauen sollten den Beitrag der Sozialwissenschaften, weil sie wesentlich dazu beitragen, dass Armut reduziert wird und weil man hier auch Potenziale besser ausnützen kann, im Sinn, dass man zum Beispiel, wenn ein Projekt im Bereich Wasserversorgung zum Beispiel initiiert wird, ist es so, dass viele, viele Projekte nur oder hauptsächlich technische Lösungen vorschlagen oder anstreben. Oft war es lange Zeit so, dass und oft ist es noch so, dass solche Projekte den Beitrag der Sozialwissenschaften eher vernachlässigen. Man hat oft die Sozialwissenschaften als Alibi-Wissenschaften gebraucht und es ist nicht selten so, dass Techniker auch glauben, dass sie eigentlich auch diese Fragen mitbehandeln können. In APEAR ist es doch so, dass man versucht, diese Aspekte besser zu berücksichtigen in den südlichen Ländern. Und es geht also eigentlich um die Stärken von bestehenden Partnerschaften, die Initiierung von neuen Partnerschaften. Es ist möglich, in Vorbereitungsanträgen neue Kooperationen anzubahnen und zu besprechen. Und es werden auch Master- und PhD-Programme initiiert und unterstützt, also einzelne. Mhm. Und im Allgemeinen versucht man natürlich in diesem Programm die bestehenden Programme, also die Master- und PhD, also Doktoratsarbeiten, die in diesen bestehenden Programmen verankert sind, besonders zu fördern. Weil das Ziel es ist, und das ist immer die Frage auch im Hintergrund, dass die Institutionen vor Ort gestärkt werden, auch selbstständig handeln können. Es ist im Wesentlichen, was mir jetzt dazu einfällt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Beitrag im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit, weil eben nicht einfach Geld gegeben wird und ein Projekt initiiert, sondern es wird dafür, dass etwas entsteht und auf Dauer besteht, gearbeitet.
Genau. Und das Besondere an APEAR ist, finde ich, dass, und das hat schon fast revolutionären Charakter, würde ich jetzt behaupten, dass es auch möglich ist, dass die Partner in den sogenannten südlichen Ländern auch die Projektleitung haben können. Man redet ja immer von auf selber Augenhöhe arbeiten, aber in der Regel ist es so, nicht nur in der Forschung, sondern auch bei NGOs, dass die Projektleitung in Österreich ist. Auch wenn wir jetzt von Österreich reden, international gibt es natürlich auch diese Tendenz. Und bei APEAR finde ich es eben interessant, dass die Projektpartner im Süden auch den Lead haben können. Das heißt, sie sind verantwortlich für die Finanzen, für die Berichtslegung und generell für die Durchführung des Programms. Gut, der Abend wird abschließen mit einem musikalischen Beitrag. Wir bleiben weiterhin im Nahen Osten. Martin, wolltest du den Künstler bitte vorstellen?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Marwan Abado am Abend noch begrüßen dürfen. Marwan Abado lebt seit 1985 in Österreich. Er wurde eigentlich als Sohn einer christlich-palästinensischen Familie in einem Flüchtlingslager in Beirut geboren. Hat also auch natürlich einen sehr starken Kontakt oder sehr starke Beziehung aus seiner Familie zu den Themen, Schwerpunkten, die wir an diesem Abend, mit denen wir uns an diesem Abend beschäftigen. Ja, Marwan Abado ist ein Meister der Oud, der
es sieht aus wie eine runde Gitarre,
Eine Gitarre, kann man nicht sagen, ich glaube eine Leih, ist ja wurscht, auf jeden Fall wie eine Gitarre. Und er ist in Österreich ausgebildet worden, hat bei einem Meister gelernt und ist mittlerweile selbst zum Meister aufgestiegen. Und Marwan Abado hat eben letztes Jahr eine Solo-CD produziert, die heißt Rauschana. Und diese wird er an dem Abend vorstellen. Es wird eben, wie schon angekündigt, ein Solokonzert werden. Und ich möchte gerne da einen kleinen Auszug aus seiner CD zitieren, wie er es in der Inhaltsangabe beschreibt. Ich glaube, das ist sehr charakteristisch für die Arbeit. Er sagt da, Rauschana ist eine kleine Terrasse, von der aus Licht ins Haus fällt oder wo Getränke aufbewahrt werden. Diese Art von Terrassen war in der Architektur der Mamelucken berühmt. Man könnte sie als eine Lustterrasse betrachten, da die Mamelucken für ihren heiteren Lebensstil bekannt waren. Das Wort beinhaltet auch das im Mittelalter stammende deutsche Wort Rausch. Das übersteigerte Glücksgefühl der Ekstase ist hier zu Hause. Und denke mir, es ist ein wunderbarer Abschluss eines schweren Themenabends, dass man zumindest mit einem berauschten Gefühl oder mit rauschenden Gedanken aus dem Kino treten kann und sozusagen auch mit einem Glücksgefühl in den Abendhimmel wandern kann. Auf dieses Konzert, glaube ich, können wir alle sehr gespannt sein. Er hat uns auch die CD zur Verfügung gestellt und wir werden auch einige Ausschnitte aus dieser CD heute auch interessieren.
Genau, und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich mal reinhören. Ja.
ما خلص المشوار نجماتك رح تلمع والعالم رح يسمع نجماتك رح تلمع والعالم رح يسمع مهما علن جدار مهما علن جدار مهما علن جدار مهما علن جدار يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا 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 انا احصاني انكبى كان بعمان مرجو غورو سهل بعيد كرامة عمة الأولاد بكرة جاي عيد جديد وحصان واقف يتمقطع حواليه سلاطين وعسكر
حواليه سلاطين وعسكر
وحصان كان بلبنان والقلعة مليان خيول جنوبي كمش الأحزان وخيال يقطع الفصول وسفينة تودع بيروت بيروت تولد ثوار والغيم السودة ببيروت.
Wir sind schon am 20. April angelangt. An diesem Abend werden zwei Filme gezeigt werden, unter anderem auch der einzige Spielfilm. Um 19 Uhr geht's los mit dem Film Al Norte und
ja,
jetzt bist du wieder gefragt.
Das ist eine Dokumentation von Stefanie Rauer und Rinaldo Pantera, der mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet wurde, und zwar hauptsächlich aus dem Gebiet, mit zu dem er sich beschäftigt. Also der Film beinhaltet sozusagen diese, hat das Thema, diese Flüchtlingsbewegung von Mexiko oder von den lateinamerikanischen Ländern in die USA. Also der Film wurde eben ausgezeichnet mit Preisen in Mexiko, in Buenos Aires, in italienischen, auf italienischen Filmfestivals und in Zentralamerika. Also quasi dort, wo der Film zu den Themen, die der Film behandelt, an diesen Orten wurde er ausgezeichnet. Das ist für mich ein gutes Kennzeichen oder Merkmal dafür, dass er auch in den Gebieten, von denen er handelt, auch anerkannt worden ist. Er behandelt natürlich diese Familiengeschichten, diese zum Teil Tragödien, die Erwartungshaltung, die hohe, die diese lateinamerikanische Bevölkerung hat, was von dieser Verbesserung ihrer Lebenssituation, die sie sich erhoffen, wenn sie in die USA kommen. Er zeigt auch natürlich die Entwicklung dieses 1994 in die Welt gerufene NAFTA-Abkommen zwischen der USA, Kanada und Mexikos. Und er zeigt natürlich auch die Migration als Konsequenz eines globalen Marktes, von dem die transnationalen Unternehmen profitieren, aber den der Großteil der Bevölkerung ohne Perspektive hinterlässt. Und was für mich an diesem Film so einzigartig oder so wunderbar ist, ist, dass er einzelne Schicksale begleitet. Also er erzählt die Geschichte von Eva, Neftali, José, René. Und sozusagen Stefanie Rauer hat diese Personen auf ihrem Fluchtweg begleitet und hat mit ihrer Kamera Geschichten festgehalten, die für Tausende oder Millionen andere repräsentativ ist.
Mhm. An diesem Abend wird uns Stefanie Krohn noch mehr dazu erzählen können. Sie forscht und arbeitet zu Flucht und Migration zurzeit an der Universität in Wien. Und regional ist sie spezialisiert in Lateinamerika. Und im Anschluss danach wird ein zweiter Film gezeigt, wie schon erwähnt, der einzige Spielfilm, und zwar A Day Without a Mexican.
Ja, also das ist, wie wir es am Vorabend mit dem Marwan Abado versuchen, wollen wir den Abend wieder etwas mit einem wohligeren Gefühl zu Ende bringen. Und eignet sich dieser Film wunderbar dafür. Also der ist, er schildert einfach die Situation, er stellt die Frage zu Beginn schon, was ist schlimmer für Kalifornien als ein Mega-Erdbeben? Und die Antwort ist, ein Tag ohne Mexikaner. Und dieser Film beinhaltet oder zeigt einfach, was wäre los in Kalifornien, wenn es keine Mexikaner mehr gäbe. Und das mit wunderbaren Bildern. Also was ich... Die furchtbaren Konsequenzen wären zum Beispiel, dass die Bevölkerung den Kaffee, das Essen selbst kochen müsste oder dass der Rasen selbst gemäht werden müsste oder ja, wer erntet das Gemüse, bevor es auf den Tisch kommt. Und das Schlimmste für die Amerikaner ist, was aus diesem Film zu ersehen ist, ja, selbst Baseballspiele können nicht stattfinden ohne mexikanische Beteiligung. Ja, also der Regisseur Sergio Arau ist selbst sozusagen von diesem Thema betroffen und er ist mit der Hauptdarstellerin, mit Yarela Arismendi verheiratet und die beiden haben einfach dieses Thema sich zu Herzen genommen und haben zuerst eine Kurzgeschichte draus gebastelt und haben dann aus dieser Kurzgeschichte, ist immer länger geworden, haben sie dann einen Spielfilm gestaltet, der eben dann 2004 fertiggestellt worden ist. Also ich glaube, der wird sehr zur Unterhaltung beitragen.
Genau, ich glaube auch, das wird ein schöner Abschluss sein.
Paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel, arrugas en mi piel. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel, arrugas en mi piel. Eres tu amigo o enemigo, me enseñas tantas cosas, mientras marcas el camino.
Que viene y se va como el viento, viene y se va desde dentro. Escúchalo ya, yeah. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar. El tiempo, tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va así. Tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va guay. Tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va así. Tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va.
Escucha el tiempo que es tu maestro, escucha el tiempo que viene y se va como el viento, viene y se va desde dentro. Escúchalo ya, yeah. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar el tiempo, tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va, sí, tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va, guay, tica, 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 corto. El tiempo se acaba, el tiempo se va, sí, tica, 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 tica. El tiempo se acaba, el tiempo se va. Tica, 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 toto. Tica, 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 toto. Tica, 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 toto.
Noch eine letzte Frage an Sie, Marie-France, weil wir jetzt gerade eben bei Spielfilm waren. Halten Sie es für möglich, dass ein Brückenschlag passieren kann zwischen wissenschaftlicher, akademischer Forschung und Sekundärquellen wie Spielfilmen, Dokumentarfilmen. Ist es möglich, dass Filme zum Beispiel einen Input für Forschung geben, dass man sein eigenes Forschungsgebiet vielleicht von einer anderen Perspektive aus betrachten kann, durch die Visualisierung, die auch passiert? Oder glauben Sie, ganz persönlich natürlich, das sind zwei Paar Schuhe und das sollte man trennen und kann man nicht miteinander kombinieren?
Naja, ich glaube, es sind absolut nicht zwei Paar Schuhe. Ich würde auch meinen, dass es einfach auch so ist, dass viele Wissenschaftler auch so Filme produzieren und es, glaube ich, eine Wechselwirkung beziehungsweise eine gegenseitige Beeinflussung geben kann. Es ist einerseits, glaube ich, so, dass Forschung durchaus anregend sein für Dokumentarfilme und andersrum können Dokumentarfilme gerade in bestimmten Punkten Probleme besonders hervorheben. Ein Kollege von mir, Werner Zipp, hat eigentlich, ist auch bekannt in der Szene von den Dokumentarfilmen. Das heißt, es ist einfach so, dass ich glaube, es ist auch zunehmend so. Ich weiß nicht, man kann mich korrigieren, weil in der Runde gibt es eben einen Fachmann und Sie sind auch sicher hier kompetent, um das zu besprechen. Es ist einfach so, dass es auch, habe ich das Gefühl, in der Filmsprache ein bisschen eine Angleichung gibt an die ethnografische Arbeitsweise. Weil ich denke oder ich beobachte das und es kommt mir so vor, dass viele der Dokumentarfilme heute eine Sprache sich angeeignet haben, die man auch in ethnografischen Arbeiten vorfinden kann. Daher würde ich diese zwei Bereiche nicht trennen. Der Unterschied ist natürlich bei Wissenschaft oder wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit mache, das ist, dass ich natürlich nach den Hintergründen suche und auch Lösungsansätze neue rausbekommen soll. Aber im Prinzip kann man sich sehr wohl Dokumentarfilme bedienen. Oft denke ich auch, naja, warum, wenn ich selbst unterwegs bin, eine Feldforschung mache, wäre es natürlich sehr angenehm oder gut, wenn man einen solchen Dokumentarfilmproduzenten bei sich hätte, der auch filmt, denn die Art der Filme ist vielleicht auch manchmal anders, weil natürlich aufgrund von Forschungsfragen hat man einen anderen Blick, aber gerade diese Dokumentarfilme sind eine sehr gute Ergänzung unter Umständen.
Das glaube ich auch. Und ja, wir werden Lutz Konermann und Corinna Wichmann, die wir im Anschluss gleich vorstellen werden, sicher auch dazu befragen, inwieweit sie wissenschaftlich recherchiert haben für ihre Dokumentarfilme.
Ich möchte nur einen kurzen Anhang geben. Also ich finde ja auch zum Teil, dass Dokumentarfilme ja nicht unbedingt jetzt den Auftrag haben, wissenschaftlich fundiert zu sein. Also ich finde ja auch, dass der Reiz an einem Dokumentarfilm ist ja auch, dass er Fragen stellt oder einfach zur Diskussion anregt. Ja. Also es muss jetzt nicht unmittelbar die Wahrheit wiedergegeben werden oder das Ziel haben, dass man da unwahrscheinlich verifiziertes oder wie weiß ich, Material präsentiert, sondern es soll zur Diskussion anregen. Und dann kann man auch mehrere Ansichten oder mehrere Darstellungsweisen auch wieder diskutieren im Anschluss. Also ich denke mal, das ist ja auch was den Reiz dieses Filmes ausmacht oder des Mediumfilms. Und es ist ein niederschwelliger Zugang zu einer Diskussion. Genau, ja. Also es öffnet viele Türen, die man sonst vielleicht nicht öffnet kriegt. Ja. Was ja auch die Idee hinter den Filmtagen ist, sozusagen einen niederschwelligen Zugang zu wissenschaftlichen Themen zu bieten.
Vielleicht darf ich auch, ich hoffe, das übergeht, es ist das nicht so noch, lang. Ja. Aber es ist, was ich sage, interessant, man verwendet auch in der Forschung immer mehr Sekundärdaten. Sekundärdaten können auch bereits bestehende Interviews sein, die man nicht selbst durchführt. Man könnte natürlich durchaus überlegen oder einmal einen Versuch machen, zu sehen, ob man mit unterschiedlichen Dokumentarfilmen eine Forschung, also genügend Material hätte für eine Forschung. Ich glaube, man würde natürlich sicher auch zusätzliches Material brauchen, aber das wäre ein interessanter Versuch.
Ja, vor allem über einen gewissen Zeitraum.
Ja, genau. Vielen Dank für die Ausführungen. Wir sind schon am letzten Tag angelangt. Um 11 Uhr findet eine Matinee statt und jetzt bist du wieder gefragt.
Mhm. Ja, wir haben den Abschluss, also für den Abschluss haben wir ein Thema gewählt, das gerade sehr symptomatisch für die heutige Zeit ist. Es geht um diese Gated Communities und dazu haben wir auch die Filmemacherin Corinna Wichmann eingeladen, die 2009 den Film Auf der sicheren Seite gedreht hat und produziert hat. Ja, es geht einfach darum, dass eben seit 2007 die Mehrheit der Menschen in Städten lebt und diese Städte immer mehr zu Megacities heranwachsen und damit einhergehend auch die Privatisierung des städtischen Raumes vor ungelöste Probleme zwischen den Gesellschaftsschichten führt. Und als Auflösung, also sozusagen als Lösung dieser städtischen und sozialen Gemeinschaft bieten sich hohe Mauern, Elektrozäune, Videoüberwachung, bewaffnete Sicherheitskräfte an. Und dieses Ganze fällt unter dem Deckmantel der sogenannten Gated Communities. Diese Gated Communities sollen sozusagen diesen betuchten, wohlbehüteten Menschen ein sicheres Leben auf der sicheren Seite eben bieten. Und der Dokumentarfilm zeigt diese Entwicklung der Gated Communities anhand von drei Orten. Zum einen geht es um eine Community in Johannesburg, eine zweite Community in Bangalore in Indien und die dritte Community ist in Las Vegas, die über einige Zeit begleitet worden ist. Also Protagonisten, die in dieser Gated Community leben, sind begleitet worden. Interessantes, komplexes Bild wird gezeigt und sicherlich ein guter Grund oder interessanter Aspekt, der auch zu einer Diskussion im Nachhinein nach dem Film anregt und das wird eben mit der Gegenwart der Regisseurin aufgeboten dann.
Genau, Corinna Wichmann und der KEF-Geschäftsstellenleiter Andreas Obrecht. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen fürs Kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben durch die letzte Stunde. Das Programm ist unter anderem auf der Homepage der KEF zu finden unter www.kef-research.at. Ich hoffe, wir konnten euer Interesse wecken und wir sehen uns am 18., 19., 20. oder 21. April im Admiralkino.
Into Babylon, I'm walking into Babylon, coming in.